Deutschlandfunk, das war der Tag.
Die CSU hat die Umweltpolitik entdeckt, doch sie fremdelt noch ein wenig mit diesem Thema. Ein Vorstoß von Landesgruppenchef Dobrindt für eine Strafsteuer auf Billigflüge wird schnell von der Parteiführung einkassiert, weil er nicht parteiintern abgestimmt war. Er geht aber auch komplett an der Realität vorbei. Das sagt der Luftverkehrsexperte Christoph Brützel gleich hier in dieser Sendung. Und auch bei einem zweiten Verkehrsthema droht der CSU weiteres Ungemach. Ein neues Gutachten befeuert die Forderung nach einem Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Auch das gleich ein Thema in dieser Tageszusammenfassung. Dazu herzlich willkommen. Ich bin Jonas Rehse. Vorschläge, das Fliegen weniger attraktiv zu machen, haben Konjunktur in Zeiten von Flugscham und Co. Sie reichen von einer besonderen CO2-Abgabe bis hin zu einer Kerosinsteuer. Der jüngste Vorschlag zu diesem Themenfeld kommt ausgerechnet von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Der hatte sich in seiner Zeit als Bundesverkehrsminister ja eigentlich nicht besonders klimabewusst gezeigt. Und so scheint die Reaktion seiner Partei ihn daran zu erinnern, dass er mit dieser Forderung einer Strafsteuer auf Billigflüge seine heutigen Kompetenzen überschreitet. Der echte Verkehrsminister, er kommt ja ebenfalls aus der CSU. Johannes Kuhn über diesen am Ende doch eher missglückten Versuch, klimapolitisch zu punkten.
Von einer gemeinsamen Linie in der Klimapolitik kann in der CSU aktuell wohl kaum die Rede sein. Erst schlägt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Extrasteuer für innereuropäische, sogenannte Billigflüge vor. Die wird prompt von der verstimmten Parteiführung kassiert und Dobrindt verteidigt daraufhin erneut seine Pläne.
Ich habe den Vorschlag gemacht, dass man mit einer Kampfpreissteuer bei Ticketpreisen von unter 50 Euro dafür sorgt, dass faire Preise entstehen. Ich glaube, dass das in der Summe dazu führt, dass wir die Bahn deutlich stärken können. Und das ist eines unserer klimapolitischen Ziele.
Um Bahnfahren attraktiver zu gestalten, will Dobrindt die Mehrwertsteuer auf Zugtickets senken. Einen ähnlichen Vorschlag hatte erst kürzlich auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gemacht. CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisierte Dobrindt für seinen Vorstoß. Das sei kein abgestimmter Vorschlag der CSU. Die CSU sei eine Steuersenkungs- und keine Steuererhöhungspartei, hatte er der dpa gesagt. Die CSU arbeite noch an ihrem Klimaschutzkonzept, das erst am Ende kommender Woche bei der CSU-Vorstandsklausur beschlossen werden soll, heißt es. Die offensichtliche Rüge aus München kommentiert Dobrindt so.
Jeder kann dazu auch dann seine Vorstellungen äußern. Jeder Kommentar ist da auch möglich, aber ich kommentiere jetzt nicht die Kommentare.
Und der Koalitionspartner SPD? Der kommentiert es unterschiedlich. Der Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der Bayern SPD, Uli Grötsch, spricht von einem neuen Sozialismus der CSU, der keinen Beitrag zum Klimaschutz leiste. Für den Sozialdemokraten Sören Barthol hingegen geht Dobrindts Vorschlag in die richtige Richtung. Er sagte dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio:
Der Vorschlag von Dobrindt war okay, er muss sich damit nur in seiner CSU dann auch durchsetzen. Es kann nicht sein, dass der eine immer links blinkt und alle biegen wieder rechts ab. Es ist richtig, Fliegen braucht einen angemessenen Preis. Und wir müssen gerade die Geschäftsmodelle, die darauf beruhen, dass man unterhalb von Steuern und Abgaben quer durch Europa fliegt, da müssen wir ran und da müssen wir im Zweifel national eine Abgabe draufsetzen.
Wenig durchdacht findet indes der grünen Bundestagsabgeordnete Stefan Schmidt Dobrindts Vorstoß. Er kritisiert grundsätzlich:
Auf keinen dieser Flüge wird eine Energiesteuer auf Kerosin erhoben. Es wird keine Mehrwertsteuer auf die europäischen Flüge erhoben. Und auch mit der Luftverkehrssteuer, da kommen gerade mal pro Ticket ein bisschen über 7 Euro rum. Damit ist klar, dass diese Flüge subventioniert werden.
Nach Ansicht der Grünen müsse sich das ändern. Sie fordern unter anderem eine Kerosinsteuer. Regierungssprecher Steffen Seibert wollte sich zu den diskutierten Vorschlägen nicht äußern. Er verwies auf das Klimakabinett, das am 20. September tagen soll.
Wir haben Ihnen immer gesagt, dass das der Tag ist, an dem ein umfassendes Maßnahmenpaket beraten und beschlossen wird.
Geht es nach Dobrindt, so soll dann auch über seinen Vorschlag diskutiert werden.
Um Bahnfahren attraktiver zu machen, will CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt eine Kampfpreissteuer für Billigflüge in Europa. Soweit der Beitrag von Panayotis Gavrilis. Vor der Sendung habe ich mit Christoph Brützel gesprochen. Er ist Professor für Luftverkehrsmanagement an der Internationalen Hochschule Bad Honnef. Meine erste Frage an ihn: Wie groß ist denn überhaupt die Belastung von Billigflügen für die Umwelt?
Also Billigflüge gibt es eigentlich nicht. Es gibt billige Tickets, aber Fliegen kostet Geld. Und Fliegen kostet auch mehr Geld als das, was den Leuten so als Billigticket vorkommt. Mhm. Also wenn eine Fluggesellschaft ein Ticket von Düsseldorf nach Berlin für unter 40 Euro verkauft, dann macht sie daran Verlust, und zwar liquiditätsmäßig. Dann hätte sie besser den Platz leer gelassen.
Warum machen die das dann überhaupt?
Das ist reine Werbung. Das sind Werbemaßnahmen.
Also das heißt, der Vorschlag von Herrn Dobrindt geht an der Realität vorbei.
Ja, das geht einfach an der Realität vorbei. Die Frage ist, ob es ein politisches Mandat ist, den Menschen zu sagen, ob sie Auto fahren sollen, Bahn fahren sollen oder fliegen sollen. Ich denke, in einem demokratischen Land und in einem freien Staat ist das ein falscher Anspruch, den die Politik da stellt. Und wenn sie diesen Anspruch stellt, dann kann sie sagen, entweder reguliere ich den Verkehr, ja, dann sage ich meinetwegen, in der Stadt darf kein Diesel mehr fahren. Das ist das eine, dann kann ich also Verkehr verbieten. Oder ich kann, ja, das findet ja auch statt, ich kann sagen, nach 11 Uhr darf keiner mehr landen am Flughafen. Also ich kann im Grunde genommen Restriktionen machen als Staat, wenn ich glaube, dass das Gemeinwohl besser ist, als dass Flüge stattfinden. Oder aber ich könnte theoretisch wie bei anderen Verkehrsarten sagen, es darf einfach nicht jede Fluggesellschaft fliegen, sondern nur wer Verkehrsrechte hat. Auf den Bahngleisen darf auch nicht jeder fahren. Da muss man Verkehrsrechte haben. Mit Fernbusunternehmen muss Verkehrsrechte haben.
Also das heißt, Sie würden eher vorschlagen, diese innerdeutschen Strecken zum Beispiel abzuschaffen?
Das habe ich nicht vorgeschlagen. Ich habe gesagt, wenn die Politik eingreifen will, dann ist die Erhebung zusätzlicher Steuern das falsche Mittel, zumal es ineffektiv ist. Wenn die Politik versucht hat, durch Steuern Verkehr zu lenken, das hat noch nie geklappt. Wenn man die Kosten erhöht, dann ist das in einem Wettbewerb nicht zwangsläufig preiserhöht. Sehen Sie, der Kerosinpreis ist in den vergangenen 3 Jahren um 100% gestiegen. Ob Sie jetzt eine Steuer von 100% erheben oder ob der Kerosinpreis steigt, ist für die Kosten das Gleiche. Obwohl der Kerosinpreis gestiegen ist, ist das Angebot und die Nachfrage gewachsen und der Durchschnittserlös ist gesunken. Das heißt also, Steuer ist vollkommen ineffektiv in dieser Hinsicht.
Man muss einfach lukrative Alternativen schaffen.
Ja.
Aber was würden Sie denn dann vorschlagen, um den Kunden von mehr umweltfreundlichen Fortbewegungsmitteln wie die Bahn zu überzeugen und weg vom Flugzeug zu kommen?
Dann soll die Bahn die Fahrscheine billiger verkaufen. Wenn ich das mit marktmäßig missen will, die Bahn kann einen Fahrschein für 5 Euro verkaufen und macht trotzdem Gewinn daran, wenn dann ansonsten der Platz leer bleibt. Die Bahn hat 4 im Fernverkehr, fast die Hälfte aller Plätze in den Zügen sind nicht besetzt. Wenn sie einen leeren Sitz besetzt und dafür einen Fahrschein verkauft, der 1 Euro verkauft, dann ist dieser 1 Euro schon mehr als die Kosten anfallen, weil sie noch einen Passagier mitbringt. Wenn also die Bahn attraktiver gemacht werden soll, dann soll man in Gottes Namen die Bahn zu den Zeiten, wo sie nicht voll ist, da sollte die Fahrscheine nicht gerade verschenken, aber da kann sie fast verschenken.
Okay.
Wenn also die Bahn sagt, sie können für 5 Euro fahren zu den Zeiten, wo sie mit einem Flugzeug billig fliegen können, ja, so, dann fahren die Leute vielleicht mit der Bahn.
Abschließend, Herr Brützel, es gibt ja wirklich jetzt gerade viele Vorschläge, die sozusagen gegen die Luftfahrtbranche zielen. Dieser Gegenwind, den der Flugverkehr jetzt abbekommt, ist der eigentlich berechtigt im Zuge der Debatte um den Klimawandel?
Ich denke, wenn man das marktmäßig sehen will, will man jetzt, sagen wir, der Luftverkehr mit 3% oder 2,5 bis 3% weltweit oder über die innerdeutschen Flüge 0,3%, sicherlich ein wesentlicher Beiträger, insbesondere weil auch die Emissionen im oberen Luftraum im Hinblick auf die Klimawirkung schädlicher sind, als wenn sie hier am Boden stattfinden. Das kann man nicht wegdiskutieren, will auch niemand wegdiskutieren. Wenn man aber im Sinne des Klimas sagen will, dass wir weniger fossile Brennstoffe verbrennen wollen und weniger CO2 verbrennen wollen, und man will das in einer Marktwirtschaft regulieren, dann muss man alle, die CO2 verbrennen, muss man gleich behandeln. Da kann man nicht sagen, der eine ist aber böse und der andere ist gut. Dann könnte man eine CO2-Steuer erheben, aber dann erhebt man die nicht nur für den Luftverkehr oder nur für den Autoverkehr, sondern erhebt man die für alle. Mhm. Und die andere Variante, und das ist auch, was ja die Bundeskanzlerin letztlich priorisiert, dann sagt man, wenn die CO2-Emissionen in 20 Jahren um 20% reduziert werden sollen und wir dieses Jahr 100% CO2 emittieren, dann werden im nächsten Jahr nur noch 99 emittiert. Und jeder, der CO2 emittiert, der braucht ein Zertifikat. Das gibt es für den Luftverkehr schon. Die Luftverkehrsgesellschaften zahlen schon für die CO2-Zertifikate, wenn sie mehr fliegen als das, was ihnen zugeteilt ist.
So, also Sie favorisieren da auch den Emissionszertifikatehandel anstatt eine CO2-Steuer?
Ja, aber dann muss man es konsequent machen und dann darf man nicht, sage ich mal, diese Zertifikate inflationieren für Kraftwerke und für den Stahl. Ja, denn da sind viel zu viele Zertifikate in Umgang gebraucht worden. Und deshalb sind die Zertifikate heute pro Tonne bei knapp 30 Euro, also etwas unter 30 Euro, möglicherweise zu günstig, um eine Wirkung insgesamt zu erzielen. Und es sind natürlich auch nicht alle CO2-Emittenten mit dran beteiligt.
Sagt Christoph Brützel, er ist Professor für Luftverkehrsmanagement an der Internationalen Hochschule Bad Honnef zu dem Vorhaben einer Strafsteuer auf Billigflüge. Und auch bei einem anderen verkehrspolitischen Thema bekam die CSU heute Gegenwind. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer gerät wegen der geplatzten Pkw-Maut weiter unter Druck. Ein neues Gutachten bescheinigt ihm, nicht im Wohle des Steuerzahlers gehandelt zu haben. Hat der Verkehrsminister mit den Verträgen zu sehr auf Risiko gespielt? Das soll nun ein Untersuchungsausschuss im Bundestag klären. Das fordert zumindest die Opposition. Johannes Kuhn berichtet.
Die FDP-Fraktion legt ein Gutachten zur gescheiterten Pkw-Maut vor und sie legt sich fest. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss soll die Vorgänge aufklären. Oliver Luksic, verkehrspolitischer Sprecher der Liberalen, wirft Verkehrsminister Andreas Scheuer Versäumnisse und Mauertaktik vor.
Herr Scheuer hat trotz des drohenden Urteils des Europäischen Gerichtshofs ein unübliches Risiko eingegangen. Wir wissen jetzt, dass er massive Fehler begangen hat. Da er selber nicht proaktiv aufklärt, werden wir einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss beantragen, um vollständig und transparent aufzuklären.
Die Kanzlei Chatham Partners kritisiert in dem Gutachten die schlechte Risikoabschätzung. Das CSU-geführte Verkehrsministerium habe die Erfolgsaussichten der Klage Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof unterschätzt. Und dies trotz vieler warnender Stimmen. Die kamen unter anderem auch vom Koalitionspartner SPD. Die Ausschreibung hätte zurückgezogen werden müssen, statt die Aufträge sogar zu vergeben, so die naheliegende Interpretation. Doch über die Mautverträge sei 2018 nach wahltaktischen Gesichtspunkten entschieden worden, so Luksic.
Der erste Vertrag wurde im Oktober extra vor der bayerischen Landtagswahl auf den Weg gebracht, um das Signal auszusenden, der Weg zur Infrastrukturabgabe, zur Pkw-Maut ist unumkehrbar. Und das ist genau der Fehler, den wir vorwerfen.
Das Gutachten bewertet zudem die Kündigungsklauseln der Mautverträge als so wörtlich unüblich. Sie sehen weitreichende Entschädigungen für die Betreiberfirmen vor. Zu ähnlichen Ergebnissen war ein Gutachten gekommen, das die Grünen-Fraktion vergangene Woche vorgestellt hatte. Dort ist sogar vom Verfassungsbruch die Rede, weil CSU-Verkehrsminister Scheuer die Schadensersatzklauseln nicht vom Bundestag absegnen ließ. Entsprechend signalisieren auch die Grünen, einen Untersuchungsausschuss zu unterstützen. Grünen-Verkehrsexperte Oliver Krischer in der ARD.
Herr Scheuer ist immer noch im Amt. Ich halte das für einen Skandal. Wenn die Bundeskanzlerin Herrn Scheuer nicht entlässt, dann glaube ich, gehen wir auf einen Untersuchungsausschuss zu.
Während die AfD eine Untersuchung ablehnt, hat auch die Linke signalisiert, für einen Ausschuss zu stimmen. Damit hätte die Opposition im Bundestag die notwendige Stimmenzahl. Man hoffe, dass der Untersuchungsausschuss bereits im Herbst die Arbeit aufnehmen werde, so die FDP. Schätzungen zufolge könnten die Mautentschädigungszahlungen den Bund mehr als 700 Millionen Euro kosten. Das Verkehrsministerium beharrt darauf, dass solche Ansprüche unbegründet wären. Zwar sei festgelegt, dass die Schadensersatzklauseln bei einer Kündigung aus ordnungspolitischen Motiven greifen, wenn also, wie geschehen, das Projekt politisch beerdigt wird. Doch das Ministerium habe nach dem EuGH-Urteil auch wegen Vertragsverstößen gekündigt, so Sprecher Ingo Strater.
Die Kündigung basiert auf mehreren und weiteren Kündigungsgründen. Die Verletzung von Meilensteinen, eine schwerwiegende Vertragsverletzung der Vertragspartner, was die Beauftragung von konzernverbundenen Unterauftragnehmern zur Schädigung des Bundes angeht und auch ein Versuch der Täuschung über wesentliche Tatsachen im Zusammenhang mit diesen Unteraufträgen.
Konterkariert wird diese Schuldzuweisung durch interne Dokumente, aus denen Mitte August mehrere Medien zitiert hatten. Demnach sahen Prüfer des Bundesverkehrsministeriums wenige Wochen vor der Kündigung noch keine unüberbrückbaren Probleme. Der Ticketkonzern Eventim und die österreichische Firma Kapsch, die Pkw-Mauterhebung in einem Joint Venture durchführen wollten, werden sich im Oktober zu möglichen Forderungen äußern.
Der Soli soll weg, aber erstmal nicht für alle. So lautet zumindest das Vorhaben von Finanzminister Olaf Scholz von der SPD. Er will den Steuerzuschlag für 90% der heutigen Zahler abschaffen. Ob das in Ordnung und verfassungsgerecht ist, muss wohl am Ende Karlsruhe entscheiden. Ein Gutachten aus dem Bundestag sät daran erneut Zweifel und freut, wie Theo Gers berichtet, vor allem den Koalitionspartner.
Das Bundestagsgutachten über die Rechtmäßigkeit der Abschaffung des Solidarzuschlags ist Wasser auf die Mühle von Peter Altmaier. Der Bundeswirtschaftsminister besucht gerade Mittelständler im Sieger- und Sauerland, will wissen, wo ihnen der Schuh drückt und verspricht jedem Unternehmer bei jedem Firmenbesuch, dass er weiter für die Abschaffung des Soli für alle kämpfen werde. Außerdem ist es gerade 14 Tage her, dass Altmaier einen eigenen Fahrplan für die Komplettabschaffung des Soli bis 2026 vorgelegt hat. Dagegen hat das Kabinett in der vorletzten Woche die Abschaffung des Soli zunächst nur für die unteren 90% der Steuerzahler auf den Weg gebracht, so wie es Union und SPD im Koalitionsvertrag festgelegt hatten. Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages kommt nun für Altmaier gerade noch rechtzeitig zu den Beratungen im Bundestag, denn dort liegt der Gesetzentwurf jetzt. Und so mahnt Peter Altmaier:
Ich möchte, dass wir eine Regelung beschließen, die auch in Karlsruhe Bestand hat, die juristisch und verfassungsrechtlich wasserdicht ist. Und deshalb setze ich darauf, dass der Deutsche Bundestag im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens diese Frage ganz besonders intensiv prüft und dass wir verfassungsrechtliche Risiken vermeiden.
Die Experten des Bundestages warnen davor, dass jedwede Erhebung des Solidarzuschlags über 2019 hinaus und sei es auch nur von höheren Einkommensgruppen und Unternehmen ein hohes Risiko der Verfassungswidrigkeit in sich berge. Das Risiko besteht zum einen in einer möglichen Ungleichbehandlung der Steuerzahler. Die unteren und mittleren Einkommen sollen entlastet werden, die oberen 10% der besser verdienenden Steuerpflichtigen sollen den Soli dagegen weiterzahlen, wobei es auch hier Abstufungen geben soll. Das zweite Risiko besteht in der Frage, ob der Soli überhaupt noch erhoben werden darf, wenn die Mittel, die bisher politisch und auch ganz praktisch mit dem Aufbau Ost verknüpft waren, dafür zu einem immer geringeren Teil eingesetzt werden. Allerdings sind diese Risiken auch umstritten. Auch das Gutachten des Bundestages legt sich nicht eindeutig fest. Und Bundesfinanzminister Scholz hat mehrfach betont, dass er die von der SPD durchgesetzte Abschaffung des Soli nur für die unteren 90% der Steuerzahler für verfassungsfest hält. Unter anderem deshalb, weil der Aufbau Ost noch längst nicht abgeschlossen sei. Unter Anspielung auf den früheren SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Struck erinnert Peter Altmaier an eine Regel, die sich im Bundestag seit langem festgesetzt hat.
Es gibt ein Strucksches Gesetz, das kein Gesetz den Bundestag so verlässt, wie es dort reinkommt. Aber das entscheiden die Fraktionen und die Abgeordneten. Und deshalb wird die juristische Prüfung dort eine besondere Bedeutung haben.
Altmaier warnt auch deshalb, weil auch er erwartet, dass es umgehend zu Klagen kommen wird, sobald die Abgeordneten die Abschaffung des Soli nur für 90% der Steuerzahler beschlossen haben sollten.
Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. So hat es die ehemalige Bundesjustizministerin Barley mal formuliert angesichts der steigenden Mietpreise in deutschen Großstädten. Und die Zahlen geben ihr recht. Vermieter in Berlin haben 2018 doppelt so hohe Mieten verlangt wie vor 10 Jahren, laut einer jüngsten Studie. Und eben in Berlin soll nun ein Mietendeckel für Abhilfe sorgen, eine Mietobergrenze. Darauf hat sich die rot-rot-grüne Koalition jetzt geeinigt, wenn auch auf eine stark abgeschwächte Version, wie Daniela Siebert berichtet.
Stichtag soll der 18. Juni 2019 werden. Zu den Konditionen an diesem Tag sollen die Mieten in Berlin eingefroren werden. Mit einer Mietobergrenze zwischen 5,95 Euro je Quadratmeter und 9,80 Euro je Quadratmeter. Entscheidend wird das Alter der Gebäude sein, Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher.
Die maximal zulässigen Miethöhen werden ermittelt, ausgehend von den Werten des Mietspiegels 2013. 2013 haben wir deshalb gewählt, weil das Jahr war, in dem die Kappungsgrenzenverordnung in Berlin festgelegt wurde und die Anspannung des Wohnungsmarkts hochoffiziell Personalsbeschluss festgestellt worden ist.
Besondere Zuschläge soll es geben für Wohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern sowie für Wohnungen, die in den letzten 15 Jahren modernisiert wurden, maximal 1,40 Euro je Quadratmeter. Komplett von den Neuregelungen ausgenommen sind Neubauten ab 2014. Gedacht ist der Mietendeckel nur für einen bestimmten Teil des Mietwohnungsmarktes. Zum einen für Wiedervermietungen, zum anderen für Mieter mit Bestandsverträgen, die künftig Absenkungsanträge werden stellen können, sobald die Netto-Kaltmiete 30% des Haushaltseinkommens übersteigt, Katrin Lomscher.
Das Verfahren wird in Anlehnung an die entsprechenden Regelungen der Kooperationsvereinbarung mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften ausgestaltet.
Es soll also erprobte Wege dafür geben. Noch unklar blieb aber, wie viel Personal in welchen Berliner Behörden das binden würde. Umfassend und schriftlich wird der Referentenentwurf ohnehin erst am Montag vorliegen. Zu den wichtigsten Eckpunkten des Papiers, die die Stadtentwicklungssenatorin heute schon vorstellte, gehören auch Härtefallregelungen, sowohl für Mieter als auch für Vermieter. Mieter sollen als soziale Härtefälle Zuschüsse beantragen können.
Vermieterinnen und Vermieter, die nachweisen können, dass eine über die Mietobergrenze hinausgehende Miethöhe zur Vermeidung von dauerhaften Verlusten oder zur Substanzgefährdung der Mietsache erforderlich ist, können diese Härtefallregelung in Anspruch nehmen. Sie können also eine höhere Miethöhe genehmigt bekommen.
Außerdem ist ein atmender Mietendeckel geplant, der moderate Mieterhöhungen entsprechend der Inflationsrate erlaubt. Alle diese Neuregelungen werden auf 5 Jahre befristet. Die Senatsverwaltung hat in Absprache mit den Koalitionspartnern von SPD und Grünen sehr viel bescheidenere Ziele formuliert als das Arbeitspapier, das in den letzten Tagen die Diskussion bestimmt hat. Maßgabe war offenkundig, das kommende Gesetz rechtssicher zu machen. Trotzdem rechnet Katrin Lomscher mit Klagen.
Wir betreten juristisches Neuland. Das heißt, unsere Aufgabe ist, es so rechtssicher wie möglich auszugestalten. Und ob es das gelungen ist, das wird uns ein Gericht mitteilen. Das ist meine feste Überzeugung. Und es ist ja auch schon angekündigt, dass es beklagt wird. Dadurch, dass wir aber bestimmte Elemente eingebaut haben, die sowohl die Wirtschaftlichkeit für die Vermieter sicherstellen, als auch Eingriffe in bestehende Rechtsverhältnisse verhältnismäßig begrenzen, bin ich da recht zuversichtlich.
Der Eigentümerverband Haus und Grund sowie Politiker aus der CDU und der FDP hatten im Vorfeld schon angekündigt, gegen den Berliner Mietendeckel klagen zu wollen, auch vor dem Verfassungsgericht. In ersten Reaktionen heute überwiegt aber das Lob. So meldete etwa der Berliner Mieterverein, das Vorhaben der Stadtentwicklungssenatorin sei ein gutes Instrument gegen Mietenexzesse.
Das war der Tag, hören Sie im Deutschlandfunk, 23:32 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurznachrichten. Die USA planen laut Präsident Trump eine Verringerung der Zahl ihrer Soldaten in Afghanistan von 14.000 auf 8.600. Bernd Muschborowska.
Während sich die Gespräche zwischen den USA und den Taliban in Doha dem Ende neigen und eine Einigung bevorzustehen scheint, ist ein Teilabzug der US-Truppen aus Afghanistan offenbar beschlossene Sache. 8.600 Soldaten würden in Afghanistan bleiben, sagte US-Präsident Donald Trump in einem Radiointerview mit Fox News. Bislang sind noch rund 14.000 Mann der US-Streitkräfte und Spezialeinheiten am Hindukusch stationiert. Mit Blick auf die Gespräche zwischen den USA und den Taliban in Doha sagte Trump, man komme einem Abschluss näher. Die Aussicht auf eine baldige Einigung mit den Taliban wirft einen Schatten auf die Zukunft der demokratischen Strukturen in Afghanistan. Insbesondere die für den 28. September geplanten Präsidentschaftswahlen stehen in Frage. Die Taliban lehnen die geplanten Wahlen ab und haben mit Anschlägen auf Wahlkampfveranstaltungen und Wahllokale gedroht. Afghanische Menschenrechtsaktivisten befürchten, dass bei einer Rückkehr der Taliban an die Macht die demokratischen Errungenschaften der vergangenen Jahre und die Freiheiten, insbesondere die Freiheit der Frauen, gefährdet sein könnten.
Und diese Entscheidung hat auch Auswirkungen auf die anderen NATO-Partner in Afghanistan. Wie geht die Bundeswehr damit um? Christoph Heinzle.
Keinen Kommentar will Regierungssprecher Seibert eigentlich zu Guttenbergs Kritik an der Kanzlerin abgeben und sagt dann doch etwas. Es gehe immer um Entscheidungen der ganzen Bundesregierung, des Verteidigungsministers und des ganzen Kabinetts. Die Sparbemühungen gingen vom Kanzleramt aus, hatte Guttenberg im Interview für eine NDR-Infoserie gesagt und meinte damit die tiefen Einschnitte in den Verteidigungsetat in der schwierigsten Phase des Afghanistan-Einsatzes. Er habe sich dagegen gewehrt, um die Truppe besser für den Einsatz auszustatten. Bisher wurde Guttenberg selbst für die Unterfinanzierung der Bundeswehr in seiner Amtszeit 2009 bis 2011 verantwortlich gemacht. Über die künftige Rolle der Bundeswehr in Afghanistan spreche Deutschland derzeit mit den USA und anderen Bündnispartnern, erklärte heute das Verteidigungsministerium. Seit dem Ende des internationalen Kampfeinsatzes 2014 macht die Bundeswehr nur noch Ausbildung für afghanische Streitkräfte. Mit bis zu 1300 Soldaten bleibt Afghanistan aber der größte Auslandseinsatz.
Deutschland hat im UN-Sicherheitsrat einen Vorstoß für eine Beruhigung des Konflikts in Nordwestsyrien unternommen. Peter Mücke.
Ende April hatten die Truppen des syrischen Machthabers Assad eine Großoffensive gegen Rebellen in Idlib und anderen Provinzen gestartet. Dabei kommen auch zunehmend besonders zerstörerische Fassbomben zum Einsatz. Satellitenbilder zeigten, dass ganze Städte und Dörfer dem Erdboden gleichgemacht worden seien, sagte ein UNO-Sprecher. Seit Beginn der Offensive seien mehr als 550 Zivilisten getötet worden. Mehr als 400.000 Menschen seien geflohen. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte spricht von mehr als 1.000 getöteten Zivilisten, ein Viertel davon Kinder. Deutschland hat zusammen mit Belgien und Kuwait den Resolutionsentwurf in den Sicherheitsrat eingebracht. Er fordert eine Waffenruhe in der Rebellenhochburg Idlib, Zugang für humanitäre Helfer und Respekt gegenüber den internationalen Menschenrechten. Noch ist unklar, wann der Sicherheitsrat über die Initiative entscheiden wird. Syriens Verbündeter Russland hatte wiederholt Resolutionen dieser Art blockiert.
Auf der griechischen Insel Lesbos sind gestern Abend über 500 Flüchtlinge angelandet. Eine Rekordzahl. Katrin Kleinbram.
Die griechische Küstenwache spricht von einer Art Ansturm. Die Beamten seien ebenso wie Mitglieder der europäischen Grenzschutzagentur Frontex so überrascht worden, dass sie nur zugeschaut hätten, wie ein Schlauchboot nach dem anderen ankam. Die Gründe für die massenhafte Überfahrt an einem Tag sind unklar. Die Nordküste der Insel Lesbos ist an der schmalsten Stelle nur rund 10 Kilometer vom türkischen Festland entfernt. Etwa die Hälfte der fast 550 Migranten sollen minderjährig gewesen sein. Alle Ankömmlinge wurden ins ohnehin überfüllte Aufnahmelager Moria gebracht. Dort leben derzeit rund dreimal so viele Menschen wie vorgesehen. Im laufenden Monat kamen bislang annähernd 8.000 Geflüchtete in Griechenland an. Der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sprach gestern darüber bei seinem Antrittsbesuch in Berlin mit Kanzlerin Merkel. Beide kündigten danach eine engere Zusammenarbeit in diesem Punkt an. Mitsotakis betonte, sein Land werde künftig alles Mögliche unternehmen, um Migranten gemäß dem EU-Flüchtlingsabkommen mit der Türkei dorthin zurückzuführen. Er wünsche sich aber auch deutsche Unterstützung beim Schutz der Grenzen.
Auch in der spanischen Enklave Ceuta haben heute mehr als 150 Migranten den Grenzzau von der marokkanischen Seite her gestürmt. Oliver Neuroth.
Nichts deute auf eine neue Flüchtlingswelle hin, sagte Regierungssprecherin Cela in Madrid. Sie wies die Kritik der konservativen Opposition an der Migrationspolitik der Regierung zurück. In den ersten 8 Monaten dieses Jahres seien nur etwa halb so viele Flüchtlinge nach Spanien gekommen wie im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Nach Zahlen des spanischen Innenministeriums erreichten 2018 insgesamt rund 60.000 Migranten das Land. Der Ansturm der 250 Afrikaner am Morgen auf Ceuta war der erste größere dieses Jahres. Mehr als 150 Menschen gelang es, die 6 Meter hohen Doppelgrenzzäune zu überwinden und auf spanisches Territorium zu gelangen. Mindestens 12 Polizisten wurden nach Regierungsangaben verletzt, als sie versuchten, die Afrikaner abzuwehren. Auch einige Migranten seien leicht verletzt worden. Im südspanischen Hafen Cádiz kamen heute 14 Migranten an, die die Hilfsorganisation Open Arms aus dem Mittelmeer gerettet hatte. Ein spanisches Marineschiff brachte sie dorthin. Die italienischen Behörden hatten die Männer und Frauen wochenlang nicht an Land gelassen.
US-Präsident Trump hat wegen des Hurrikans Dorian für Florida den Notstand ausgerufen. Martin Ganselmeier.
Die Meteorologen erwarten, dass Hurrikan Dorian in der Nacht zum Dienstag Ortszeit die Ostküste Floridas trifft. Und zwar als Hurrikan der Kategorie 4, möglicherweise auch der höchsten Kategorie 5. Das Auge des Hurrikans wird irgendwo zwischen Miami im Süden und Orlando im Norden an Land treffen. Doch die Auswirkungen werden im gesamten Bundesstaat Florida zu spüren sein. Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, verhängte vorsorglich den Ausnahmezustand und warnte, Dorian könnte einer der schlimmsten Hurrikans seit 3 Jahrzehnten werden. Er rief die Bevölkerung auf, sich mit Vorräten für mindestens 7 Tage einzudecken. Auch US-Präsident Donald Trump sprach in einer über Twitter verbreiteten Videobotschaft von einem absoluten Monster. Trump sagte wegen des herannahenden Hurrikans seinen geplanten Polenbesuch ab, um die Vorbereitungen für den Katastropheneinsatz zu beaufsichtigen. Vizepräsident Mike Pence wird Trump nun bei den Gedenkfeiern zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs in Warschau vertreten.
Eine australische Regierungsbehörde hat ihre Prognose für das Great Barrier Reef herabgestuft. Lena Bodewein.
Das Zeitfenster zur Rettung des Great Barrier Reef ist nur noch kurze Zeit geöffnet. So steht es in einem Bericht zur Gesundheit des Riffs, den die zuständige Bundesbehörde heute veröffentlicht hat. Nach 6 Wirbelstürmen, 2 starken Korallenbleichen und häufigem Befall durch den Dornenkronenseestern hat sich der Zustand des Great Barrier Reef stark verschlechtert. In einigen Bereichen sind 90% der Korallen abgestorben. Dass die langfristige Perspektive des Riffs von schlecht auf sehr schlecht herabgestuft wurde, liege zu großen Teilen am Klimawandel, so der Chefwissenschaftler der australischen Behörde für den Riff-Nationalpark. Für den Bericht, der alle 5 Jahre erscheint, haben Forscher 1000 Einzelberichte ausgewertet. Es sei eine ernüchternde Bilanz. Doch die Behörde betont, durch gezielte örtliche Maßnahmen zur Stärkung des Riffs und globale Aktionen zur Bekämpfung des Klimawandels auf schnellste und entschiedenste Weise könne diese sehr schlechte Perspektive umgekehrt werden.
An der Wall Street hat der Dow Jones zugelegt und gewann 0,2%. Den Wochenabschluss an der deutschen Börse schreibt Claudia Werle zusammen.
Wieder geht eine Woche zu Ende, in der das, was auf der großen politischen Bühne passiert, das Geschehen an den Finanzmärkten bestimmt. Da ist die Regierungskrise in Italien, das Hin und Her in Sachen Brexit und, nicht zu vergessen, die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China. Doch statt sich von den Problemen gefangen nehmen zu lassen, haben Anleger auf das geschaut, was sich bewegt hat, in positiver Hinsicht. Beispiel Handelsstreitigkeiten, da sind zuletzt moderatere Töne zu hören gewesen. Große Erwartungen haben Anleger auch an die künftige Chefin der Europäischen Zentralbank. Christine Lagarde wird im November auf Mario Draghi folgen. Sie hat schon durchblicken lassen, dass sie offen sei für eine Fortsetzung der ultralockeren Geldpolitik. All diejenigen, die darauf hoffen, dass sie irgendwann einmal wieder Zinsen für ihr Erspartes bekommen, werden das nicht gerne hören. Wer sein Geld in Aktien investiert, macht eine andere Rechnung auf, denn niedrige Zinsen, das bedeutet in der Regel, dass mehr Geld in die Aktienmärkte fließt und die Aktienkurse eher steigen. Unternehmensnachrichten waren zu Wochenschluss eher dünn gesät. Nachdem der Berliner Senat seine Pläne für eine Mietpreisbremse deutlich entschärft hat, sind die Aktien von Immobilienunternehmen gestiegen. Vor allem die Papiere von Deutsche Wohnen konnten zulegen. Da gibt es ein Plus von 9,5%. Deutsche Wohnen, das ist ein Unternehmen, das einen großen Teil seines Wohnungsbestandes in Berlin hat, also in besonderer Weise von den Lockerungen in Sachen Mietpreisbremse profitieren kann. Der DAX zu Handelsschluss fast 1% im Plus. Er steigt auf 11.939 Punkte.
Sie hören den Deutschlandfunk, 23.42 Uhr. Auch an Tag 2 nach dem Coup des britischen Premier Johnson befindet sich Großbritannien in Aufruhr. Die Kritik an seiner Prorogation reißt nicht ab. Hunderttausende werden morgen zu Massendemonstrationen in London erwartet. Und auch mehrere Gerichte sind mit diesem Fall beschäftigt. Ein Gericht hat einen Eilantrag bereits abgewiesen. Die Klage ist aber noch nicht gescheitert, wie Friedbert Meurer berichtet.
Der erste Versuch ist gescheitert. Es gibt keine einstweilige Verfügung gegen Premierminister Boris Johnson. Also wird es jetzt kommenden Dienstag zu einer ausführlichen Anhörung im Gericht in Edinburgh kommen. Beobachter glauben aber weiter, dass die Kläger eher geringe Chancen haben. Das gilt auch für 2 weitere juristische Verfahren in Belfast und London, an denen sich sogar der frühere konservative Premierminister John Major beteiligen will. In der Zwischenzeit wollen sich die Abgeordneten in Westminster aber auch nicht auf die Gerichte verlassen. Nächsten Dienstag soll im Unterhaus, unmittelbar nach dessen Sommerpause, ein Eilantrag gegen einen drohenden No-Deal eingebracht werden. Auch der konservative Abgeordnete Oliver Letwin will dem zustimmen.
This is not a party political matter. This is a question of a view about what's in the best interest of Britain.
Das ist keine parteipolitische Frage, sondern was ist am besten für Großbritannien. Ich hoffe, dass der Premierminister einen Vertrag mit der EU vereinbart. Aber es geht auch darum zu verhindern, dass wir ohne Vertrag die EU verlassen.
But this is to prevent a no-deal exit in the event that he doesn't get a deal.
Nur mit einigen Stimmen aus der Regierungsfraktion wird eine Mehrheit möglich sein. Und die Zeit ist nun knapp. Sorgen bereitet der Opposition auch das House of Lords. Hier könnten konservative Mitglieder filibustern, mit Anträgen und Redebeiträgen also auf Zeit spielen. Gegen Boris Johnsons Suspendierung des Parlaments wollen in Großbritannien am Wochenende auch Tausende auf die Straße gehen. Laura Parker von Momentum, einer Labour-nahen Bewegung, ruft zu massenhaften Picknicks auf öffentlichen Straßen auf.
We're asking people to come out with their homemade banners, to chant, to sing.
Die Leute sollen ihre selbstgemachten Plakate mitbringen, rufen und singen. Wir erwarten in vielen Städten zusammen Hunderttausende von Menschen, die friedlich demonstrieren. Wir akzeptieren nicht, dass unsere Volksvertreter zum Schweigen gebracht werden.
We will not accept the silencing of our parliamentary representatives.
Premierminister Johnson hat sich zu den Protesten bisher nicht geäußert. Er will die Gespräche mit Brüssel intensivieren, ließ er heute erklären, um damit doch noch in der Schlussphase mit der EU eine Einigung zu finden.
In Hongkong sind am Abend zwei weitere Parlamentsabgeordnete festgenommen worden. Auch ihnen wird Nähe zur Demokratiebewegung vorgeworfen. Die Festnahmen sind Ausdruck eines weiter verschärften Vorgehens der Sicherheitskräfte. Am Morgen waren bereits zwei prominente Aktivisten festgenommen worden. Wenige Stunden später kamen beide dann wieder auf Kaution frei. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Seit dem Nachmittag sind Joshua Wong und Agnes Chow wieder auf freiem Fuß. Die beiden wurden auf Kaution freigelassen. Direkt im Anschluss gaben sie ein kurzes Pressestatement auf Kantonesisch, Chinesisch und Englisch. Mit ihrer Verhaftung werde deutlich, dass das chinesische Regime und die Hongkonger Regierung den Menschen Angst einjagen wollten, sagte Agnes Chow. So solle verhindert werden, dass die Demonstrationen in Hongkong weitergehen.
We can see very clearly that the regime and the Hong Kong government is trying to scare Hong Kong people to not to participate in the social movement and in the democratic movement in the future.
Doch die Hongkonger ließen sich davon nicht abschrecken, sagte Chow.
But we Hong Kong people won't give up and won't be scared.
Die Hongkonger Polizei hatte die 22-jährige Demokratieaktivistin heute früh festgenommen, ebenso wie ihren gleichaltrigen Mitstreiter Joshua Wong sowie einige weitere Vertreter des demokratisch-liberalen Lagers in Hongkong. Die nichtstaatliche Organisation Human Rights Watch sprach von einer Verletzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Das kenne man zwar aus Festlandchina, nicht aber aus dem autonom regierten Hongkong. Der frühere Studentenanführer Wong war vor 5 Jahren einer der Mitorganisatoren der sogenannten Regenschirmbewegung in Hongkong. Zehntausende, vor allem junge Menschen, hatten damals wochenlang im Zentrum der Finanzmetropole kampiert und Teile der Stadt lahmgelegt. Die derzeitigen Massenproteste in der chinesischen Sonderverwaltungsregion laufen völlig anders ab. Sie sind dezentral und kleinteilig organisiert. Joshua Wong spielte bei den seit Juni dauernden Protesten bisher auch eher eine Nebenrolle. Weil viele ihn noch von vor 5 Jahren kennen, gab er in den vergangenen Wochen allerdings zahlreiche Interviews in internationalen Medien. Dass die Hongkonger Behörden nun ihn und Agnes Chow festnehmen ließen, das deutet nach Ansicht von Beobachtern darauf hin, dass Chinas Staats- und Parteiführung Schuldige braucht, an denen sie ein juristisches Exempel statuieren kann. Tatsächlich droht den beiden eine 5-jährige Gefängnisstrafe. Joshua Wong und Agnes Chow wurden wegen Anstiftung zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung angeklagt. Das Verfahren soll am 8. November beginnen. So wie Agnes Chow betonte auch Joshua Wong:
We will continue our fight, no matter how they arrest and prosecute us.
Wir machen weiter, auch wenn sie uns verhaften und verfolgen. Eine für morgen geplante Großdemonstration in Hongkong hat die von Chinas Staats- und Parteiführung eingesetzte Verwaltung der Stadt inzwischen endgültig verboten. Dass sich alle Regierungsgegner daran halten, kann ausgeschlossen werden.
Tag 2 des EU-Außenministertreffens in Helsinki. Die Iran-Krise wurde heute nur am Rande beraten. Man wolle das Momentum nutzen nach der Annäherung auf dem G7-Gipfel in Biarritz zwischen den USA und Iran, hieß es nach Gesprächen zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Im Zentrum in Helsinki standen heute die Beziehungen zum westlichen Balkan und insbesondere mögliche Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien. Bettina Klein mit den Einzelheiten.
Zum Treffen der Außenminister waren heute auch die Ressortchefs aus den 6 Westbalkanstaaten geladen, die dabei sind, Nähe an die Europäische Union heranzurücken. Für die Kandidatenländer Nordmazedonien und Albanien hatte die Kommission bereits die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen empfohlen. Doch die Mitgliedsländer gaben bisher noch kein grünes Licht. In Deutschland fehlt noch das Votum des Bundestages. Bedenken wegen neuer Erweiterungen gibt es insbesondere in Frankreich, Dänemark und den Niederlanden. Heuchelei, ereiferte sich heute der ungarische Außenminister Szijjártó. Einige unserer westeuropäischen Kollegen reden nur von Erweiterung und wenn es zur Entscheidung kommt, dann stimmen sie gewöhnlich dagegen. Doch es sind keineswegs nur westeuropäische Staaten, die Bedenken anmelden. Gut, wenn sie dabei sind, aber der Prozess sollte sich nach ihrer Leistung richten und nicht nach dem Kalender, befand etwa der litauische Außenminister Linkevicius, dessen Land vor 15 Jahren EU-Mitglied wurde. Länder, die dem Club beitreten wollen, müssen sich an die Regeln, die Werte und die Prinzipien halten. Das sei nicht immer der Fall. Wegen der instabilen Lage in Albanien ist fraglich, ob die EU im Herbst tatsächlich für die Aufnahme von Verhandlungen stimmt. Eher wahrscheinlich scheint dies bei Nordmazedonien, das dafür extra eine Namensänderung herbeigeführt hat, um den Streit mit EU-Mitglied Griechenland beizulegen.
Ich glaube, die Europäische Union muss ein Interesse an dieser Region haben, auch wenn sie will, dass nicht andere sich in dieser Region ausbreiten, die nicht unbedingt mit unseren Werten übereinstimmen,
mahnte Außenminister Maas heute. Und die Außenbeauftragte der EU, Federica Mogherini, wies darauf hin, dass es beim Westbalkan nicht um Erweiterung, sondern eigentlich um eine Vereinigung gehe, da die Staaten wie eine Insel von Ländern der Europäischen Union umgeben sind.
The enlargement is not in that case a proper enlargement geographically. It's a reunification because all the Western Balkan countries are neighboring EU member states. So it's an island in between.
Eine Entscheidung zu Albanien und Nordmazedonien könnte beim nächsten regulären Ministerrat im Oktober fallen.
Am kommenden Sonntag werden die Präsidenten Polens und Deutschlands gemeinsam des Beginns des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren gedenken, des Überfalls deutscher NS-Soldaten auf Polen. Die Zeremonie soll im Zeichen der Versöhnung stehen. Es gibt aber immer noch offene Streitpunkte, die jetzt im Vorfeld wieder zum Vorschein kommen. Zum einen die Frage nach Reparationszahlung und zum anderen die Frage nach einem Mahnmal speziell für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkrieges. Sebastian Engelbrecht fasst diese Diskussion zusammen.
Der polnische Botschafter in Berlin, Andrzej Przylepski, mahnte eine Lösung im Streit um deutsche Reparationszahlungen an. Przylepski forderte zugleich ein größeres Bewusstsein in Deutschland für das Leiden der polnischen Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg. Damit spielte er auch auf die Initiative an, an der Ruine des Anhalter Bahnhofs im Zentrum Berlins ein Denkmal für die polnischen Opfer zu errichten. Peter Oliver Löw, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt, hält diese Idee für geeignet. Er sagte im Deutschlandfunk:
Es ist ein Angebot an Polen, ein Zeichen zu sagen, hier, schaut, wir sind uns dessen bewusst und wir werden es sicherlich nicht vergessen, was wir euch, unser Nachbarn, angetan haben. Denn das ist eine häufige Befürchtung in Polen, dass die Deutschen ihre Täterrolle vielleicht verringern wollen, Schuld weiterleiten wollen auf andere Schultern.
Auf die Plünderungen und Zerstörungen, die deutsche Truppen in Polen anrichteten, macht auch der Ministerpräsident Polens, Mateusz Morawiecki, aufmerksam. In einer Anzeigen-Sonderveröffentlichung in der Zeitung Die Welt schreibt Morawiecki, die polnische materielle Kultur habe auf außergewöhnliche Art und Weise gelitten. Polen habe nie Reparationskosten für die Verbrechen des Dritten Reiches erhalten. Das lange polnische Jahr 1939 sei erst vor 30 Jahren mit dem Fall des Eisernen Vorhangs in Europa zu Ende gegangen. Gleichwohl ist sich die polnische Regierung offenbar bewusst, dass sie kaum Aussichten hätte, Reparationszahlungen Deutschlands juristisch durchzusetzen. Ein Denkmal in Berlin wäre aus der Sicht polnischer Repräsentanten kein Ersatz für materiellen Schaden, aber ein Symbol des guten Willens der Deutschen. Die Initiative für das Denkmal wird parteiübergreifend von 240 Bundestagsabgeordneten unterstützt, auch von Bundestagspräsident Schäuble. Zweifel am Sinn eines Denkmals äußerte der frühere DDR-Bürgerrechtler und letzte Außenminister der DDR, Markus Meckel. Er befürchtet eine Nationalisierung des Gedenkens und schlägt statt eines Denkmals ein Dokumentationszentrum zur Erinnerung an den Vernichtungskrieg der Deutschen im Osten vor.
Soweit der Beitrag von Sebastian Engelbrecht. Und am Ende der Sendung gucken wir schon mal in die Zeitung von morgen. Dietmar Reich hat das für uns getan. Was kommentieren denn die Zeitungskollegen?
Ja, die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Dazu schreibt die Heilbronner Stimme: In Brandenburg und Sachsen werden Weichen gestellt. Wichtig ist, dass nach den Landtagswahlen kein neuer Riss durch die Republik geht. 30 Jahre nach dem Mauerfall ist vielmehr an der Zeit, den Einsatz der Menschen für Freiheit und Demokratie zu würdigen. Die Nürnberger Nachrichten führen aus, die zu erwartende starke Präsenz der AfD in den Parlamenten verheißt nichts Gutes. Sie wird sich jetzt auf lange Zeit als, sprechen wir es doch aus, Volkspartei im Osten etablieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung moniert, im Osten ist die Mentalität, den etablierten Parteien einen Denkzettel zu verpassen, so verbreitet, dass im Namen einer freiheitlich-demokratischen Kultur genau diese mit Füßen getreten wird. Die Pforzheimer Zeitung merkt an, wenn eine Partei im Osten triumphiert, die dort den Wertekanon der liberalen Demokratie verlassen hat, dann ist das eine gesamtdeutsche Angelegenheit und der Beweis, dass in diesem Land eine ganze Menge nicht stimmt. Die westfälischen Nachrichten aus Münster fragen: Bebt Berlin, wenn am Sonntag um 18 Uhr in Sachsen und Brandenburg die ersten Wahlprognosen das Licht der Öffentlichkeit erblicken? Wohl kaum. Für Gelassenheit dürfte die Tatsache sorgen, dass in Potsdam der SPD und in Dresden der CDU-Ministerpräsident aller Wahrscheinlichkeit nach in ihren Ämtern bleiben können. Das Straubinger Tagblatt geht auf den Wahlkampf des sächsischen Regierungschefs von der CDU ein. Wenn seine Taktik bis zum Wahlsonntag hält, dann avanciert Kretschmer zum Helden seiner eigenen Partei und der Volksparteien insgesamt. Er wird vor allem der Bundespolitik in ihrer Berliner Blase bewiesen haben, wie weit sie schon vom Volk entfernt ist. Weiter geht es mit der Klimaschutzpolitik, mit dem Vorschlag, eine Strafsteuer auf Billigflugtickets zu erheben, befasst sich die Neue Osnabrücker Zeitung. Es scheint CSU-Politikern wie Alexander Dobrindt eine diebische Freude zu bereiten, die Grünen vor sich herzutreiben. So wie es die CDU mit der SPD gemacht hat, versuchen es die Bayern nun mit Vorstößen aus dem Kerngebiet der Konkurrenz ihr Profil zu verbreitern und am Nimbus der Grünen als einzig denkbaren Weltenretter zu kratzen. Die Stuttgarter Zeitung hält fest, dass die CSU-Führung die Idee ihres Landesgruppenchefs im Bundestag gleich kassiert hat, ist zwar peinlich für Dobrindt, aber nicht das Hauptproblem. Die Episode offenbart, welch klimapolitisches Durcheinander in der Koalition noch herrscht.
Die Presseschau heute von Dietmar Reiche. Vielen Dank dafür. Das war dieser Tag im Deutschlandfunk. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Hier folgen die Nachrichten, dann der Mitternachtskrimi. Ich bin Jonas Rehse. Gute Nacht.